Wissenschaft im Brennpunkt.
So I think it's helpful to start with a bird's eye view, if you will, of what the observatory is like. And so go up on the roof and get a view of the whole site.
Das LIGO-Institutsgebäude in Livingston, USA, bietet vom Dach einen fantastischen Blick.
So it's a good view today. We're standing directly above our beam splitter.
Inmitten ebener, sumpfiger Landschaft erstrecken sich vom Zentralgebäude aus schnurgerade zwei Arme im rechten Winkel. Es sind Betonröhren, jede 4 Kilometer lang, von oben betrachtet zwei graue Striche, umgeben von Grün.
What we're trying to do is sample a large local area of space-time.
Jahrelang ist hier nichts passiert, zumindest nichts, was diese Arme hätten einfangen können. Dann aber, am 14. September 2015, zog ein zartes Zittern über die Gegend und verfing sich.
We have detected gravitational waves. We did it,
sagt David Reitze, der Sprecher der LIGO-Kollaboration. 100 Jahre nachdem Einstein sie vorhergesagt hat, ist die erste Gravitationswelle ins Netz gegangen. Was bedeutet dieser Durchbruch? Das soll uns heute in Wissenschaft im Brennpunkt beschäftigen. Am Mikrofon ist Christiane Knoll.
Here was near to midday.
Als im September die Welle die Erde streifte, da war es in den USA Nacht und in Deutschland Tag.
And I was just working as usual in my office.
Bei uns war es gerade Mittag und ich saß in meinem Büro, als der Algorithmus eine Mail schickte.
Sent me a mail when there is this event that could be interesting.
Dienst schob deshalb Marco Drago, Postdoc am Albert-Einstein-Institut in Hannover. Eine Warnung schickt das System immer dann, wenn ein Signal auftaucht, das interessant sein könnte.
When I saw this mail, I understand that was some unusual.
Ich konnte sofort sehen, dass das etwas Ungewöhnliches war. Das Signal war sehr hoch. Die Amplitude lag bei 25. Normal war 10.
Usually it's normal near to 10.
Und nicht nur die Höhe, mit der das Signal aus dem Grundrauschen ragte, machte Drago stutzig, auch die Form. Computersimulationen spucken solche Kurven aus für sich umkreisende Objekte.
And I was in chat with a colleague in Italy and we were really astonished. But it was so perfect, so nice that we were thinking it was a fake.
Das war so hübsch, aber mein Kollege in Italien, der auch Dienst hatte, und ich dachten, das ist bestimmt eine Fälschung. Das machen wir nämlich. Wir testen mit gefälschten Signalen unsere Prozesse.
Aber nein, es war kein Fake, kein gemeiner Test der Kollegen, sondern echt. Ein Signal von etwa einer Viertelsekunde Länge, deutlich stärker als das übliche Rauschen und fast identisch noch einmal aufgezeichnet, nur einen Augenblick später am anderen Ende der USA im LIGO-Zwillingsdetektor in Hanford, Washington. Wir hören mal rein. Das ist das Original, nur in der Frequenz ins Hörbare verschoben. Erst das wertlose Grundrauschen und darin gegen Ende ein ganz kurzes Whoop. Das ist es. Kurz, aber lang genug für die zweite Sensation. Es liefert nämlich den ersten direkten Beleg, dass schwarze Löcher tatsächlich existieren. Vor Urzeiten sind da draußen offenbar zwei dieser Schwerkraftmonster aneinander geraten. Und wir sind jetzt Zeuge, wie der allerletzte Moment ablief, als aus zwei schwarzen Löchern eines wurde. Frank Rothelüschen hat sich von Bruce Allen, Direktor am Albert-Einstein-Institut in Hannover, die ganze Geschichte erzählen lassen.
1,3 Milliarden Lichtjahre entfernt, weit weg von unserer Galaxie, der Milchstraße. Seit Millionen Jahren schon haben sich die beiden schwarzen Löcher umkreist, haben sich belauert wie zwei abwartende Kämpfer. Immer schneller wird ihr Tanz, immer näher kommen sich die Kontrahenten.
The two black holes are orbiting each other about 17 times a second.
Irgendwann umkreisten sich die beiden mit einer Geschwindigkeit von 17 Umläufen pro Sekunde. Dann, innerhalb von einer Fünftelsekunde, beschleunigte sich das auf 75 Umläufe. Dabei kamen sich die beiden schwarzen Löcher immer näher, bis sie nur noch wenige hundert Kilometer voneinander entfernt waren.
Die Konfrontation ist unausweichlich. Der Kampf kurz, aber gewaltig.
When the two black holes were about 200 kilometers together.
Als sich die beiden schwarzen Löcher bis auf etwa 200 Kilometer genähert hatten, verschmolzen sie miteinander. Das war der Punkt, an dem aus zwei schwarzen Löchern eines wurde.
To form a single black hole.
Der letzte Augenblick vor dem Crash, die letzte Viertelsekunde vor dem Verschmelzen, das haben die LIGO-Detektoren aufschnappen können.
Immediately after this merger, the black hole just settles down.
Sofort nach dem Verschmelzen beruhigte sich das neue schwarze Loch wieder. Es gab ein kurzes Nachschwingen, dann war Ruhe, wie bei einer Seifenblase, die nach dem Pusten noch kurz hin und her schwingt. Bei unserem schwarzen Loch geschah das unfassbar schnell. Es dauerte weniger als 10 Millisekunden.
In kürzester Zeit entlädt sich einer der energiereichsten Prozesse, die Menschen je beobachtet haben.
Das eine schwarze Loch hatte eine Masse von 29, das andere von 36 Sonnenmassen. Zusammen macht das 65. Das neue Loch aber besitzt nur 62 Sonnenmassen. Das bedeutet, innerhalb eines Sekundenbruchteils hat das System 3 Sonnenmassen verloren, und zwar in Form von Gravitationswellen. Damit strahlte es mehr Leistung ab als alle Sterne im Universum zusammen.
Zugeschaltet ist jetzt Carsten Danzmann, Direktor der GEO-600-Kollaboration, damit auch Teil von LIGO und maßgeblich beteiligt am Erfolg. Schönen guten Tag, Herr Danzmann.
Schönen guten Tag.
Erst einmal herzlichen Glückwunsch. Ein gewaltiges Ereignis haben Sie da eingefangen. Rund 60 Sonnenmassen haben sich bewegt. Über die Erde ist das Ganze nur noch als Hauch hinweggezogen. Wie lange hat es gedauert, bis Sie wussten, was Sie da gehört haben?
Das hat schon einige Zeit gedauert. Wir haben es natürlich sofort gesehen. Wenige Minuten nachdem das Ereignis passiert ist, war es ja hier auf unseren Rechnern. Aber es war zu schön. Wir haben es gesehen und konnten es nicht glauben. Bis wir wirklich verstanden haben, was wir da hatten und es glauben wollten, sind schon mehrere Tage vergangen.
Dann aber noch mal einige Monate, bis Sie in die Öffentlichkeit gegangen sind. Was haben Sie in all der Zeit getestet?
Wir wollten uns ganz sicher sein, was wir da gesehen haben. Und dazu muss man die Statistik des Detektors verstehen. Solche Detektoren rauschen und man muss sich klar machen, dies war der erste Tag nach 5 Jahren Umbau, an dem die Detektoren überhaupt etwas hätten registrieren können. Wir verstanden sie noch gar nicht. Und da muss man abwarten, Geduld haben und das Rauschen studieren. Und erst als uns klar war, dass die falsche Alarmwahrscheinlichkeit für so ein Ereignis kleiner als einmal in 200.000 Jahren war, da haben wir gesagt, naja, das kann man wohl glauben.
Über welche Dimensionen reden wir eigentlich? Um welche Beträge hat das Ereignis da draußen bei uns die Raumzeit und damit eben auch die Messstrecke verformt?
Ja, das ist schon unglaublich. Dieses war tatsächlich das gewaltigste Ereignis, was wir jemals beobachtet haben. Viel, viel größer als irgendetwas anderes, was wir je sahen. Aber es war halt auch ziemlich weit weg. Über 1 Milliarde Lichtjahre. Und was dann hier bei uns ankommt, ist nur noch ein kleiner Hauch. Tatsächlich hat sich die Länge der Interferometerarme um weniger als ein Tausendstel eines Protondurchmessers verändert. Und das Proton, das ist das kleine Ding im Atomkern. Und das ist wirklich winzig klein.
Und trotzdem sind Sie sich jetzt sicher, dass das kein Krokodil war, das gerade über den Detektor getrampelt ist? Was macht Sie so sicher? Wir erinnern uns noch an BICEP 2, die vermeintliche Entdeckung einer Gravitationswelle, die sich am Schluss als Störsignal entpuppt hat. Was macht Sie diesmal so sicher?
Ich glaube, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, BICEP 2. Erstmal, die haben ja nicht Gravitationswellen detektiert, sondern die haben die Polarisation der Mikrowellenhintergrundstrahlung beobachtet und versucht, daraus zu rekonstruieren, ob 400.000 Jahre nach dem Urknall die ursprünglichen Gravitationswellen einen kleinen Stempelabdruck in diesem Mikrowellenhintergrund hinterlassen haben. Das ist etwas anderes, als 2 Interferometer miteinander zu korrelieren, die direkt auf das Signal reagieren. Die Analyse-Pipelines suchen nach irgendeiner Änderung im Detektorausgang in einem der Detektoren und dann sucht man im anderen Detektor, ob dort genau das gleiche Signal aufgetreten ist, und zwar mit der richtigen Zeitverzögerung. Dann sucht man in den Housekeeping-Daten des Detektors, ob irgendwelche Störungen auftraten. Aber da war nichts, absolut gar nichts. Und dann muss man noch warten. Man muss Daten aufsammeln und das Rauschen des Detektors verstehen, um quantitativ beurteilen zu können, mit welcher Wahrscheinlichkeit welches Rauschsignal auftritt, damit man dann hinterher genau ausrechnen kann, wie hoch die Fehlerwahrscheinlichkeit war. Und wenn die genügend hoch ist, dann glaubt man es.
Wirklich aufregend ist ja das Signal, Sie haben es gerade erwähnt, von den kollidierenden schwarzen Löchern ging Ihnen ins Netz an dem Tag, als die Maschine in Betrieb genommen wurde. War das Zufall oder müssen wir davon ausgehen, dass es da draußen geradezu wimmelt von ähnlichen Ereignissen?
Naja, dass es nun gerade am ersten Tag der Inbetriebnahme war, das war schon ein großer Zufall. Aber es war ein Glück für uns. Es war ein Glück für uns, dass es gleich so ein dicker Brummer war, der kam. Denn wir hatten eigentlich alle damit gerechnet, dass das erste Signal knapp über dem Rauschen liegen würde. Sodass man lange analysieren muss und diskutieren. Glaubt man es denn nun oder war es vielleicht doch Rauschen? Aber so etwas, das zweifelsfrei weit über allem Rauschen steht, das war schon ein Glücksfall. Es war der erste Tag, aber wir haben natürlich insgesamt noch viel mehr Daten aufgenommen. Und für diese erste Beobachtung haben wir insgesamt 16 Tage Datennahme ausgewertet. Aber der Beobachtungslauf ging 4 Monate insgesamt und da läuft gegenwärtig die Datenauswertung. Also wenn Sie mich fragen, da ist noch mehr drin.
Genau, die Gerüchte sind bei uns auch schon angekommen. Verraten Sie uns, was sich da drin verbergen könnte, eine kleine Andeutung?
Ich glaube, wir haben uns in den letzten 4 Monaten dran gehalten, über nichts Halbgares zu reden und wir sind gut beraten, auch dabei zu bleiben. Also wenn wir es verstanden haben, dann reden wir drüber und wenn wir noch nicht wissen, was wir sehen, dann sollten wir lieber schweigen.
Dann reden wir nur mal über das Machbare und Mögliche. Das erste Signal stammt aus 1,3 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Welchen Bereich des Himmels können Sie im Moment denn abfischen?
Etwas weiter hätten wir noch raushorchen können mit diesen Detektoren. 2,5 Milliarden Lichtjahre für solche schweren schwarzen Löcher. Für leichtere Objekte entsprechend weniger. Also für leichte Neutronensterne zum Beispiel wäre unsere Reichweite etwa 250 Millionen Lichtjahre.
Und Ihre Abschätzungen, was sagen die? Wie viel passiert da im Durchschnitt so in diesen Regionen, die für Sie zugänglich sind?
Wir haben jetzt noch nicht die Endempfindlichkeit erreicht, sondern sind noch etwa einen Faktor 3 von dem entfernt, was das gegenwärtige Instrument eigentlich hergeben sollte. Wenn wir dann die Endempfindlichkeit erreicht haben, so zum Beispiel Ende dieses Jahres, dann kann man über Neutronensterne einigermaßen sagen, dass minimal man etwa einen pro Monat sehen sollte, maximal vielleicht sogar einige Dutzend pro Tag. Wie hoch die Ereignisrate für schwarze Löcher sein sollte, das wussten wir vorher nicht. Tatsächlich hat bis vor 1-2 Jahren niemand geglaubt, dass es diese Objekte überhaupt geben würde. Und ich glaube, das sagt uns schon sehr viel, dass ausgerechnet das erste Signal, das wir sehen, so eines ist, das dunkel war. Dies ist das gewaltigste Ereignis, was wir jemals registriert haben und es war absolut dunkel. Es ist das erste Mal, dass wir Signale aus einer dunklen Schattenwelt bekommen, die nur aus Raumkrümmung besteht. Wer weiß, was da draußen noch lauert.
Ja, wir sind sehr gespannt. LIGO hat erst mit der neuen Ausbaustufe eine Empfindlichkeit erreicht, mit der man etwas anfangen kann. Advanced LIGO. Dahinter verbergen sich jede Menge technische Tricks, die in wesentlichen Teilen beim deutschen Gravitationswellendetektor GEO 600 entwickelt wurden. Das wollen wir uns gleich im Detail ansehen. Herr Danzmann, vielen Dank Ihnen erst einmal für das Gespräch.
Gerne. Ich rede immer gerne mit Ihnen.
Carsten Danzmann war das, Direktor am Albert-Einstein-Institut in Hannover und Kopf von GEO 600, wo sich Frank Rothelüschen umgeschaut hat.
Rothe, ein Dörfchen gut 20 Kilometer südlich von Hannover. Etwas abseits stehen schmucklose Container inmitten von Äckern und Obstbaumplantagen. Nichts lässt vermuten, dass hier ein millionenteures Experiment steht. GEO 600, ein Versuchsdetektor für Gravitationswellen.
Sozusagen den kleinen Bruder von LIGO, aber auch gleichzeitig den Entwickler vieler Technologien, die LIGO so empfindlich und erfolgreich gemacht haben.
In einem der Container steht Christoph Affelt vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik. Er zeigt auf ein Metallgestell groß wie ein Kühlschrank. Daran hängt ein Spiegel an einer Art Mobile, einer Konstruktion aus mehreren Pendeln.
Ja, man möchte ja nun kleinste Längenänderungen messen, wirklich mikroskopisch kleine. Und ein Pendel gibt dann einfach eine Isolation gegenüber seismischen Störungen, gegenüber äußeren Einflüssen. Straßenverkehr, ein Zug, der vorbeifährt.
Züge und Autos lassen den Boden vibrieren und stören die Experimente. Die Spiegelaufhängung kann die Vibrationen weitgehend dämpfen.
Diese Spiegel, das sind die Endpunkte unserer Messstrecke,
sagt Affelts Kollege Hartmut Grote. Läuft eine Gravitationswelle durch Raum und Zeit, so verändert sie dort die Abstände. Das ist das Prinzip der Laserlineale. In 2 Vakuumröhren flitzt Laserlicht hin und her. Sie sind senkrecht zueinander angelegt und je 600 Meter lang, deshalb GEO 600.
Und wenn so eine Gravitationswelle durch diese Messstrecke läuft, dann wird im Takt der Welle diese Strecke ein ganz kleines bisschen kürzer und wieder länger. Diese Längenänderung messen wir mit Laserlicht, was zwischen diesen Spiegeln hin und her geschickt wird.
Die Erschütterungen aus der Umgebung sollen abgefangen werden, damit die Verzerrung der Raumzeit deutlich zutage tritt. Grote zeigt auf das Modell im Stahlgestell. Jetzt erkennt man die Details.
Der eigentliche Spiegel hängt an einem Pendel, was wiederum an einem Pendel hängt, was wiederum an einem Pendel hängt. Also wir haben hier drei Pendelstufen hintereinander. Man kann sagen, wenn hier ein Elefant vorbeiläuft, würde der Spiegel das nicht merken.
Der Trick mit den Pendeln hat so gut funktioniert, dass man die Technik nun auch bei LIGO in den USA einsetzt. Vorher gab es dort nur eine Pendelstufe, jetzt sind es vier. Der Erfolg? Durchschlagend.
Ja, so eine Pendelaufhängung mit vier Stufen, die kann einen Faktor von 10 Millionen filtern an Bodenbewegungen. Das hat auch den großen Fortschritt gebracht bei den Advanced LIGO-Detektoren jetzt, die jetzt viel empfindlicher geworden sind.
Jetzt gehen Grote und Affel zu einem anderen Container, dem größten von allen.
Ja, wir gehen jetzt hier in das Herzstück der Anlage, Geo 600. Wir müssen uns jetzt hier Überschuhe anziehen. Wir halten alles besonders sauber, damit unsere schönen Spiegel nicht schmutzig werden.
Dann rüsten sich die beiden mit Brillen aus. Spezialmodelle, klobig und schwer.
Die Brillen sehen doch ganz hervorragend aus.
Das ist eine Sicherheitsmaßnahme gegen die Laserstrahlung. Und diese Brillen schützen uns halt sehr effizient davon.
Noch eine Tür und wir stehen im Labor. Mannshohe Stahltonnen und jede Menge Spezialoptik. Grote zeigt auf eine schwarze Box, groß wie ein Kleiderschrank. Darin steckt eine weitere Schlüsselkomponente, der Laser. Er funktioniert so gut, dass die Physiker weitere Exemplare gebaut haben. Einsatzort? LIGO in den USA.
Der hat eine Ausgangsleistung von 200 Watt. Das ist Weltspitze. Wenn wir eine größere Laserleistung haben, dann können wir genauer messen.
Bessere Laser, bessere Spiegel. Die Fachleute aus Hannover haben zentrale Komponenten zu LIGO beigesteuert und damit einigen Anteil an der Entdeckung der ersten Gravitationswelle.
Das kann man tatsächlich so sagen. Es war auch klar, dass die großen Instrumente mit diesen Technologien halt noch empfindlicher werden können, sodass eine Detektion überhaupt erst möglich wird.
Und haben die Tüftler noch etwas im Köcher für die Zukunft?
Ja, wir haben eben noch das sogenannte gequetschte Vakuum.
Laut Quantenphysik herrscht selbst im Vakuum ein stetiges Rauschen. Das mindert die Empfindlichkeit der Detektoren. Spezielles Laserlicht kann es minimieren. Das haben die Geo 600-Forscher schon demonstriert. Bald soll der Trick auch in die USA exportiert werden.
Diese Technik gibt es jetzt bei Advanced LIGO noch nicht, ist aber für 2017 dort zum Einbau geplant.
Die Hoffnung, eine Verdoppelung der Messempfindlichkeit und damit noch viel mehr Gravitationswellensignale aus dem All.
Weltweit gibt es weitere Gravitationswellendetektoren. In Italien wird Virgo gerade aufgerüstet, in Japan ist es Kagra, in Indien ein weiterer LIGO-Detektor. Zusammen ist das ein erdumspannendes Netz. In den nächsten Monaten und Jahren werden sie nach und nach in Betrieb gehen und dann kann sie ernsthaft beginnen, die Ära der Gravitationswellenastronomie. Der Blick richtet sich vor allem auf die Krisengebiete im Universum. Energiereiche Ereignisse, Explosionen oder Kollisionen, in denen gewaltige Massen bewegt werden. Es gibt so einiges, was Gravitationswellen enthüllen könnten.
Am Ende eines Lebens eines massereichen Sternes findet ein Kollaps statt. Das Ganze ist verbunden mit einer Supernova-Explosion.
Ein Riesenstern am Ende seines Daseins. Erst bläht er sich auf, dann fällt er in sich zusammen. Schließlich explodiert er mit ungemeiner Wucht. Eine Supernova so hell wie eine Galaxie. Werden Gravitationswellen verraten, was genau passiert?
Man kann sich das vorstellen wie unsere Sonne auf die Größe von 10 Kilometern im Radius zusammengepresst.
Ein Neutronenstern, die düstere Leiche einer einstmals strahlenden Sonne. Seine Dichte ist gewaltig. Ein Teelöffel voll wiegt 1 Milliarde Tonnen. Können Gravitationswellen klären, wie Neutronensterne aufgebaut sind? Und ob sie hinter den Gammastrahlenausbrüchen stecken, jenen geheimnisvollen Blitzen am Rand des Universums?
Die Frage ist, ob der Urknall wirklich der Anfang war oder ob es noch etwas davor gegeben haben könnte.
Der Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren, die explosive Geburt unserer Welt aus einem winzigen Punkt heraus. Werden Gravitationswellen enträtseln, was damals im Detail geschah? Und ob womöglich eine Welt vor dem Urknall existierte?
Als die Entdeckung am Donnerstag bekannt gegeben wurde, da hat der Astrophysiker Luciano Rezzolla seine Vorlesung über Gravitationsphysik unterbrochen und ganz genau hingehört. Nicht wegen der Entdeckung der Gravitationswellen, sondern wegen deren Botschaft. War es tatsächlich ein schwarzes Loch, was da belauscht wurde? Luciano Rezzolla, inzwischen haben Sie die Daten gesichtet. Sind Sie überzeugt?
Yes, I am convinced.
Ja, ich bin überzeugt.
It is a very exciting moment and
es ist ein aufregender Moment. Der Nachweis der Gravitationswellen ist Teil der Aufregung. Aber darüber hinaus haben wir zwei weitere Bestätigungen. Die erste, schwarze Löcher existieren. Und die zweite, sie existieren im Doppelpack. Davon sind wir zwar immer ausgegangen, aber es gibt einen großen Unterschied, ob man meint, dass es richtig ist oder ob man es beweisen kann.
Wir reden seit Jahrzehnten über schwarze Löcher. Haben wir wirklich noch nie welche gesehen?
Well, it depends on, you know, how. But first of all, black holes cannot be seen.
Schwarze Löcher kann man nicht sehen. Es gibt nur Hinweise. Was wir machen können, wir schauen uns Objekte an, die sehr viel Energie abstrahlen, dabei extrem klein sind, zu klein, um Sterne zu sein. Und die einzige Erklärung sind eben schwarze Löcher. Aber keine Beobachtung geht wirklich bis zur Grenze, dem sogenannten Ereignishorizont, um zu überprüfen, dass es den wirklich gibt. Und deshalb, ja, das ist der erste Beleg für schwarze Löcher und sie können als Paar auftreten.
This is really the first time that we can say binary black holes exist and they are actually they can come in couples.
So the first result of das erste Ergebnis war eine Bestätigung. Noch interessanter sind vermutlich Antworten auf offene Fragen. Was steht da bei Ihnen ganz oben auf der Liste?
Of course, very important is the merger of a system of two neutron stars.
Sehr wichtig, die Verschmelzung von zwei Neutronensternen. Dabei produzieren sie nämlich extrem viel Licht, und zwar sichtbares Licht. Und wir denken, wir sehen das tatsächlich in Form von Gamma-Ray-Bursts.
It's an idea. Again, it's what we expect to happen, but we don't have a proof that this actually happens. So,
aber das ist nur eine Idee. Wir denken, hinter den Gamma-Ray-Bursts stecken die verschmelzenden Neutronensterne. Aber wir haben keine Beweise. Worauf wir jetzt hoffen, dass wir ein Gravitationswellensignal sehen und zur selben Zeit einen Gamma-Ray-Burst. Wenn das passiert, haben wir eine Reihe von Problemen auf einmal gelöst.
If that happens, we will have solved a number of puzzles at the same time.
Before we go on, maybe you could shortly. Können Sie kurz erklären, was genau ein Neutronenstern ist?
Oh, yes, this is. I like to call it Einstein's richest laboratory.
Ich nenne sie gern Einsteins reichstes Labor. Einstein hatte wirklich Fantasie, aber ich bezweifle, dass er an so etwas Wundervolles wie Neutronensterne gedacht hat. Ein Neutronenstern ist das Ergebnis einer Sternenexplosion. Er ist extrem massiv, so schwer wie zwei Sonnen vielleicht, aber dabei nur so groß wie eine deutsche Großstadt. Die ganze Physik wird da extrem.
All of the physics becomes exponentially amplified.
So all that you know. All das wissen Sie über Neutronensterne. Warum müssen Sie das mit Gravitationswellen noch einmal beobachten? Is it so exciting?
Well, it is exciting because what I know, what I've told you is just a rough idea. What I really like to know is what's inside neutron stars.
Was ich Ihnen erzählt habe, ist eine grobe Idee. Was ich wirklich wissen will, ist, was ist da drin in den Neutronensternen? Woraus bestehen sie? Ich kenne Radius und Gewicht nur grob. Mit Gravitationswellen können wir den Radius bei gegebener Masse exakt bestimmen und dann darauf schließen, woraus sie gemacht sind.
And this translates into knowing what they are made of.
Eines der größten Rätsel der Kosmologie ist die dunkle Materie. Irgendetwas hält das Universum zusammen, aber niemand weiß, was es ist. Könnten Gravitationswellen vielleicht dunkle Materieobjekte entdecken?
This is going to be a bit difficult. Dark matter is expected to be rather diffuse and not.
Schwierig. Da erwarten wir nicht, dass die in Zusammenhang mit Gravitationswellen gebracht werden können. Aber wir können vielleicht einige Kandidaten ausschließen.
Some potential explanations for dark matter. One very simple explanation for dark matter is that dark matter is made of very small black holes.
Eine Theorie setzt bei kleinen schwarzen Löchern an, mit Massen viel kleiner als die Sonne. Wenn es die wirklich gibt und in großer Zahl, dann sehen wir sie vielleicht mit Gravitationswellen. Vielleicht können wir einige Quellen für dunkle Materie tatsächlich ausschließen, mit Hilfe der Gravitationswellen.
But it is possible that we can exclude some models of dark matter through gravitational waves.
Die LIGO-Daten sind öffentlich verfügbar. Werden Sie in den nächsten Tagen damit arbeiten?
Ja, wir haben sie schon heruntergeladen mit einem Studenten. Dafür sind wir wirklich dankbar, weil sie auch Leuten außerhalb der Kollaboration die Möglichkeit geben, etwas beizusteuern.
So, gravitational waves have been detected. They are Gravitationswellen sind entdeckt. Ein neues Fenster ins All öffnet sich. Was glauben Sie? Erwarten uns wirklich außergewöhnliche Einblicke ins Universum?
Yes, very much so. This is my expectation. And I've already given the argument why I think this is so. It has always happened, and I don't see why it should not happen.
Ja, ganz bestimmt. Das war jedes Mal so und ich kann mir nicht vorstellen, dass es diesmal anders sein sollte. Gerade Theoretikern wie mir bieten sich jetzt Möglichkeiten. Ich habe eine Menge Freiheiten, mir Dinge vorzustellen, die zwar plausibel, aber vielleicht nicht wahrscheinlich sind. Dass wir jetzt ins Universum hineinhorchen können, wird eine enorme Wirkung zeigen.
I like to think that the opportunities that this discovery have opened is like opening a completely new section of a library.
Ich denke mir das wie eine neue Abteilung in einer Bibliothek, von der wir nicht einmal wussten, dass sie existiert. Mit so vielen neuen Büchern, einige geschrieben in Sprachen, die wir nicht kennen. Es ist wirklich aufregend.
So many new books and some of which are written in a language we don't even know. So it is very, very exciting.
Soweit Luciano Rezzolla, Professor für relativistische Astrophysik in Frankfurt. Ein neues Fenster öffnet sich mit den Gravitationswellen ins All. Jetzt, da man weiß, dass es sie gibt, werden die Physiker es nicht allzu schwer haben, Geld für die nächsten Projekte aufzutun. In der Schublade liegen Pläne und Carsten Danzmann kann hoffen, dass sie jetzt tatsächlich bewilligt werden.
Wir gehen davon aus, dass die Stimmung für Detektoren der dritten Generation jetzt sehr viel besser sein wird. Bisher wollte ja keiner so richtig zuhören, weil auch die zweite Generation noch nicht mal lief.
Zum ersten Mal ging eine Gravitationswelle ins Netz und sie wusste zu berichten von der Kollision zweier schwarzer Löcher. Auch das eine Premiere und der Beginn einer neuen Ära der Astronomie. Es wird spannend, vielleicht schon in den nächsten Wochen und Monaten. Wir halten Sie auf dem Laufenden. So viel für heute in Wissenschaft im Brennpunkt. Am Mikrofon war Christiane Knoll. Noch einen schönen Nachmittag.